Menschen, Leben, Hintergründe. Krone Geschichte, der Podcast.
Hallo und willkommen bei Krone Geschichte, der Podcast. Mein Name ist Rüdiger Landgraf und bei mir im Studio natürlich wie immer Martina Winkelhofer. Hallo Martina.
Hallo Rüdiger.
Und du hast uns heute eine Weihnachtsgeschichte mitgebracht. Oder anders gesagt, wir machen heute Geschichte von Weihnachten.
Wir sprechen über viele Geschichten rund um Weihnachten. Historische Geschichten, Brauchtum, Volkskunde. Also es wird eine bunte Mischung.
Dann starte doch gleich mal mit deiner ersten Geschichte über die Weihnachtsgeschichte.
Ich fange damit an, dich mal zu fragen, Rüdiger. Glaubst du, sind all diese Rituale, die wir rund um Weihnachten feiern, die Überlieferungen, die Personen, die vorkommen, glaubst du, sind das alles alte Geschichten? Also gehen wir da sehr weit zurück in der Geschichte? Oder sind das eher modernere Erzählungen? Was meinst du?
Darf ich fragen, was du mit weit meinst? Also reden wir jetzt da von 1000, 2000 Jahren?
Hat immer alles mit Christi Geburt zu tun? Kommen manche Dinge später? Wenn ja, wann glaubst du, kommen diverse weihnachtliche Geschichten auf?
Also ich glaube schon, dass es kein Zufall ist, dass die Geburt Christi ausgerechnet in der kältesten Zeit des Jahres liegt, wo die Leute irgendwie ein bisschen Hoffnung und Vertrauen wollen, dass der Sommer wiederkommt.
Nein, das hat einen anderen Grund, über den werden wir dann sprechen.
Gut, aber ansonsten, ich glaube, die meisten Geschichten sind relativ später entstanden, weil aus der damaligen Frage, wann er geboren wurde, wie er geboren wurde oder so weiter, ja danach eine ganze Glaubensrichtung wurde. Also
ja, also abgesehen davon, dass man manche Sachen gar nicht genau beantworten kann, nämlich den historischen Teil davon, sind wirklich sehr, sehr viele Dinge, die wir heute so als selbstverständlich erachten, dass es schon lang so war, relativ neu, und über das wollen wir heute sprechen. Und ich würde gern beginnen mit dem Christkind. Woran denkst du, wenn du den Begriff Christkind hörst? Wer ist das Christkind?
Das Christkind hat man nie wirklich visualisiert, also eher so wie eine Fee schaut das für mich aus. Mhm. Ja. Also ich denke jetzt nicht an ein nacktes, in der Wiege liegendes Kind, das mir Geschenke bringt, sondern das war diese Fee, die immer entschwunden ist, knapp nachdem das Glöckchen geläutet wurde.
Genau, da bist du schon auf der ganz richtigen Spur, weil das Christkind ist natürlich nicht das Jesukind in der Krippe. Das Christkind hat sich entwickelt aus den Umzugsbräuchen des 16. Jahrhunderts. Das heißt, man muss sich vorstellen, damals gab es schon so richtige Weihnachtsumzüge. An diesen Umzügen waren sehr viele Personen beteiligt. Vorne gingen Jesus und Maria mit einem vermeintlichen Christuskind in den Armen. Und es gab aber noch weitere Personen. Und zwar, das waren diese sogenannten Umzugskinder. Das waren meistens Mädchen, die Engel dargestellt haben, mit wallendem Haar, oft weiß gekleidet. Und daraus hat sich dann im 16. Jahrhundert das Christkind entwickelt. Einen richtigen Aufwind hat das Christkind dann bekommen im 19. Jahrhundert mit der Buchproduktion. Plötzlich hat man das Christkind in Büchern gesehen. Und das Interessante ist, aus diesen eher jugendlichen Gestalten wurden dann Kindergestalten. Also bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein findet man in sehr vielen Kinderbüchern so das kleine Christkind, so wie so ein kleines Püppchen, aber doch kein Baby mit Flügelchen, meistens goldenem Haar. Und daher kommt dieses Christkind, das bei uns heute so selbstverständlich ist.
Oder aber auch die Konkurrenz der Weihnachtsmann.
Der Weihnachtsmann ist sowieso eine unglaublich interessante Mischung, weil wir sprechen im Prinzip von zwei verschiedenen Gestalten bzw. Gabenbringern. Wir haben einerseits den Nikolaus, bei uns Nicolo genannt, und wir haben den Weihnachtsmann. Und die beiden haben eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun, außer dass sie bei manchen Menschen zu einer Person verschmelzen. Zuerst gab es den Nikolaus. Da kommen eigentlich drei Erzählungen zusammen. Wir haben die klassische Nikolaus-Legende. Die kennen vielleicht einige, der Heilige, der drei Töchtern einer Edelfamilie eine Mitgift präsentiert hat oder ermöglicht hat. Und da haben wir schon diesen Gabenbringer drinnen. Dann haben wir St. Nikolaus als Patron der Schiff- und Kaufleute. Das erklärt wieder das Einzugsgebiet quasi, also wo er ungefähr herkommt. Und dann haben wir die Legende des Bischof von Myra. Und da ist die Geschichte eigentlich relativ brutal dahinter. Also sie passt gar nicht zu unserem Nicolo. Nämlich er hat drei arme, wandernde und, wie es heißt, von einem bösen Gastwirt im Walde zerstückelte Schüler wieder zusammengeflickt und zum Leben erweckt. Also die Geschichte wird heute so nicht erzählt, aber was wir da dabei haben, sind, da kommen Kinder jetzt in die Erzählung hinein. Und aus diesen drei Erzählungen hat sich der Nicolo entwickelt, der früher die gesamte Weihnachtszeit hindurch Gaben gebracht hat. Also nicht wie bei uns heute 6. Dezember, sondern bis in die Weihnachtszeit. Und wann, glaubst du, taucht jetzt der klassische Weihnachtsmann auf?
Ich schieb's auf Coca-Cola.
Nein, ein bisschen älter darf es schon sein.
Von da kenne ich, sonst keine Ahnung.
Wir wissen es auf das Jahr genau, nämlich 1847.
Ah doch schon, das war vor Coca-Cola.
1847 gab es nämlich einen sogenannten Münchner Bilderbogen. Und da hat der Schriftsteller Moritz von Schwind eine Figur geschaffen, nämlich den Herrn Winter. Und dieser Herr Winter, wenn man sich dieses Bild ansieht, ist der Vorläufer des Weihnachtsmannes. Wir sehen hier einen Mann, schon gekleidet wie der Weihnachtsmann, mit einem weiten Umhang. Er hat einen weißen Bart und er trägt einen kleinen Tannenbaum. Und da beginnt die Erzählung des Weihnachtsmanns und da trennt sich jetzt auch der Niccolo vom Weihnachtsmann. Der Niccolo schiebt sich nach vorne, 6. Dezember. Der Weihnachtsmann wird immer präsenter Richtung 24. Dezember hin.
Und wovon hängt es jetzt ab, ob man das Christkind oder den Weihnachtsmann als Nummer 1 Gabenbringer sieht?
Historisch gesehen gibt es eine sogenannte Christkindlgrenze, also wie es eine Weißwurstgrenze gibt oder eine Grenze der fränkischen Dialekt, gibt es eine Christkindlgrenze. Und man muss sich vorstellen, dass diese Grenze im Südwesten von Deutschland beginnt und sich dann Richtung Süden runterzieht. Also klassische Gebiete des Christkinds waren Bayern, waren der süddeutsche Raum allgemein und natürlich der österreichische Raum. Jenseits dieser Grenze kam im Laufe der Zeit dann eher der Weihnachtsmann.
Aber trotzdem spielt die Coca-Cola Company, glaube ich, keine untergeordnete Rolle, wenn ich mir anschaue, jedes Jahr die Spots im Fernsehen und auch schon Zeitungsinserate, glaube ich, schon vor dem Zweiten Weltkrieg eigentlich.
Ja, absolut, ja. Das beginnt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und das ist eigentlich der prominenteste Werbeträger, den es gibt, vor allem was seine Wirkung betrifft. Also heute kann man sich das gar nicht vorstellen ohne Weihnachtsmann. Und das ist natürlich eine ganz interessante historische Entwicklung, weil das ist eine Mischung aus Marketing und doch alter Erzählung. Also da fällt mir jetzt kein zweites historisches Beispiel dazu ein.
Ja, jedenfalls auch ziemlich konsequent durchgehalten, muss man sagen.
Absolut. Also sie hatten natürlich auch immer die besten Marketing-Experten.
Kommen wir zu einer anderen Sache, die mit dem christlichen Glauben nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, aber trotzdem zu Weihnachten absolut passt, nämlich zum Tannenbaum.
Der Tannenbaum ist eine ganz interessante Entwicklung und da sind wir oft auf der ganz falschen Spur. Man hört immer wieder, dass der Tannenbaum angeblich von den alten Germanen kommt oder man hätte damals schon ein bisschen seine Bleibe geschmückt. Das stimmt so nicht. Der Tannenbaum beginnt in Stuben einzuziehen, und zwar in ganz spezielle Stuben während der Reformationszeit. Der Tannenbaum findet sich aber nicht im familiären Kreis, also nicht in der privaten guten Stube, sondern in den Stuben der Zünfte. Das heißt, dort, wo die Männer versammelt waren, weil sie in Berufsgruppen zusammengefasst waren, dort werden während der Reformationszeit sogenannte Schüttelbäume aufgestellt, also Tannen, an denen allerdings keine Kerzen sind, die auch nicht entzündet werden und keine Süßigkeiten. Was hin und wieder auf diesen Tannen zu finden war, waren kleine Geschenke, sehr bescheidene Geschenke. Das heißt, das ist ein Tannenbaum, der noch nicht Teil eines familiären, bürgerlichen Festes ist. Das kommt erst später.
Und haben das die Zünfte auch zu Weihnachten hingestellt oder war das in irgendwelchen anderen Zeiten?
Zur Weihnachtszeit, wobei ja früher die Weihnachtszeit nach dem kirchlichen Kalender und vom Selbstverständnis der Menschen viel länger war.
Bis Maria Lichtmess.
Genau. Bis in den Februar hinein.
Dann kommt wieder der Fasching zurück.
Genau.
So kommt der Tannenbaum, also nicht von den alten Germanen, sondern von den Zünften. Okay. Aber warum kommt er dann, ich meine, gut, das war im 16. Jahrhundert, wie kommt er jetzt eigentlich in mein Wohnzimmer? Also
das verdanken wir europäischen Fürstenhöfen, und zwar ausschließlich diesen, weil der Tannenbaum, dieser Tannenbaum der Zünfte, erlebt dann ein Revival, das beginnt so um 1800. Und ausgehend vom deutschen Sprachraum bringen jetzt Prinzessinnen oder Prinzen aus deutschen Adelshäusern oder Herrscherhäusern den Tannenbaum in ihre eingeheirateten Familien. Das ist zum Beispiel ganz berühmt in Österreich, Henriette von Nassau, eine Protestantin, die einen Habsburger heiraten durfte. Das war ein Präzedenzfall im Hause Habsburg. Und Henriette hat den Christbaum nach Österreich gebracht. Der wurde hier sehr schnell übernommen. Ein weiteres Beispiel wäre die Ehefrau von König Ludwig I. von Bayern. Auch sie hat ihn gebracht. Und ein ganz berühmtes Beispiel ist natürlich Albert, der Prinzgemahl von Queen Victoria. Er hat diese deutsche Weihnacht mit dem Tannenbaum, der nun erstmals auch Kerzen hat und entzündet wird, nach England gebracht. Und das ist übrigens auch der Grund, warum die britischen Royals auch heute noch am 24. Dezember Bescherung haben und nicht oder nicht nur am 25. wie ihre ganzen Mitbürger.
Mitbürger hast du schon gesagt.
Mitbürger sind sie.
Genau, sind ja keine Untertanen, sondern nein, Mitbürger, denn sie haben ja die Magna Carta und vieles andere gemacht. Ja. Und daher ist das so. Du hast erwähnt, Frauen haben da eine ganz, ganz zentrale Rolle gespielt. Woran liegt das, dass ausgerechnet Frauen diesen Christbaum in die Wohnzimmer gebracht haben?
Na, zuerst mal, weil es in dem Fall wirklich die Frauen waren, die in Familien eingeheiratet hatten, bis auf die Ausnahme Albert von Sachsen, Coburg und Gotha. die quasi die großen Werbeträger unter Anführungszeichen für diese Christbäume waren. Und dann hat es natürlich auch damit zu tun, dass im 19. Jahrhundert, in diesem bürgerlichen, sehr patriarchalen Jahrhundert, die Frau natürlich auf das Heim reduziert wird. Das heißt, da konnte sie schalten und walten, da konnte sie schon dekorieren. Und damit wird Weihnachten auch ein bisschen zur Aufgabe der Frauen. Und ich finde, das ist alles kein Zufall, dass das so gekommen ist. Also das ist ja auch das Spannende an Weihnachten. Wann etwas aufkommt und in welcher Art und Weise und wer die Träger des Ganzen sind, ist alles meistens leicht erklärbar.
Jetzt haben wir von den Bürgerlichen gesprochen, wir haben sogar von Fürstenhöfen und teilweise sogar von den Royals gesprochen. Wie sieht es auf dem anderen Ende der sozialen Skala aus? Welchen Impact hatte Weihnachten auf Arbeiterhaushalte?
Es hat sich langsam durchgesetzt. Allerdings zuerst findet man den Weihnachtsbaum in den Bauernstuben. Davon gibt es auch herrliche Bilder, zum Beispiel von Waldmüller. Sehen wir zum ersten Mal so um 1840, 1850. Ein sehr schönes Gemälde, wo man ein kleines Bäumchen erkennt in der bäuerlichen Stube. Natürlich alles sehr idealisiert dargestellt. Aber der Weihnachtsbaum kommt dann auch ein bisschen in die Arbeiterhaushalte. Und da haben wir eine ganz interessante Quelle, nämlich von Adelheid Popp, der großen sozialistischen Frauengestalt des 19. und 20. Jahrhunderts. Und sie erzählt natürlich von einem ganz anderen Weihnachten. Also sie erzählt von dem Versuch der schlecht gestellten Klassen, dieses bürgerliche Ideal von Weihnachten, vom im Kreis der Familie, Harmonie, Sicherheit, probiert man eben damals nachzustellen. Und ihre Erzählung spiegelt aber wieder, was die eigentlichen Probleme dieser Schicht waren. Weil die Erzählung beginnt so, die Adelheid Popp war das 15. Kind ihrer Eltern. Beide Eltern waren Arbeiter. Sie erzählt in ihren Memoiren, dass ihre Mutter ein ganzes Jahr gebraucht hat, um einen winzig kleinen Tannenbaum sich zu ersparen. Und dieser Tannenbaum wurde am Vorabend des 24. Dezember von ihrem Vater, der im Vollrausch war, zerhackt. Und die kleine Adelheid hat das gesehen als Kind. Und das ist so eine unglaublich berührende Geschichte, weil sie einerseits zeigt, wie diese armen Menschen versucht haben, diesem bürgerlichen Ideal zu entsprechen, aber ganz andere Probleme hatten. Und das ist eine der wenigen Erzählungen, die wir haben von Weihnachten in sehr armen Haushalten.
Ja, wenn wir schon bei dunklen Weihnachtsgeschichten sind, da gibt es ja auch rund um den Christbaumschmuck dunkle Geschichten.
Das ist etwas, das mich selbst überrascht hat, als ich vor einiger Zeit draufgekommen bin, dass Weihnachtsschmuck, Weihnachtsbehang, vor allem alter Weihnachtsschmuck, eigentlich eine sehr dunkle Seite hat. Nämlich den klassischen Weihnachtsschmuck gibt es seit dem 19. Jahrhundert. Und er kommt aus ganz speziellen Regionen, das ist das Erzgebirge, das sind ärmere Gemeinden in Südtirol und das ist der Schweizer Raum. Und dieser Schmuck des 19. Jahrhunderts wurde in Heimarbeit hergestellt von Kindern, von Familien, für die das ein Zubrot war. Und diese Familien, die das zusätzlich gemacht haben, sind dann in so einen Strudel hineingekommen, weil im 19. Jahrhundert beginnen auch diese ganzen Kinderspielzeugmessen. Das heißt, generell boomt der Markt für Kinderspielzeug, damit auch für kindgerechte und für Kinder nett anzusehenden Weihnachtsschmuck. Und da gibt es jetzt eine ganz interessante Entwicklung. Dieser Markt geht nach oben, das heißt, die Nachfrage ist immer mehr da, weil es ja zum ersten Mal eine bürgerliche Gesellschaft gibt, die auch über mehr Geld verfügt. Und auf der anderen Seite gibt es diese armen Menschen, die den Schmuck herstellen, die aber überhaupt nicht an diesem Gewinn teilhaben, weil sich dazwischen sofort Händler einschalten. Das heißt, auf der einen Seite wird da viel Profit gemacht, es gibt schon Kataloge, man kann schon bestellen. Also das ist hoch ausgereift. Auf der anderen Seite sind das immer noch diese Menschen, die mit ganz wenig abgefunden werden, die diesen Schmuck herrschen. Und diese Schere hat sich nie geschlossen bis zum Ende des Ersten Weltkriegs. Und das ist so diese dunkle Seite, die man nicht vergessen darf. Und das ist zum Beispiel für mich auch ein Grund, warum ich niemals alten Christbaumschmuck, der bei Sammlern auch begehrt ist, sammeln würde oder kaufen würde, weil ich immer an diese Geschichte denken müsste. Dass das eben nicht für mich nicht mehr für Harmonie steht, seitdem ich da ein bisschen drüber geforscht habe, sondern einfach für was sehr, sehr Unangenehmes rund um Weihnachten.
Mit neuem Christbaumschmuck ist es unter Umständen auch nicht viel anders, nur kommt halt dann aus anderen Ländern, wo die Arbeitsbedingungen entsprechend anders sind.
Wahrscheinlich,
aber. Also ich würde mich sehr freuen, wenn das alles nicht so wäre, aber
genau.
Ich
finde, aber zumindest hat man heute die Wahl, die man früher nicht hatte, weil ich weiß nicht, wie viele von diesen Arbeitsbedingungen gehört haben. Heute kann man, wenn man will, nachhaltig einkaufen.
Das stimmt. Neben dem Weihnachtsbaum ja auch schwer wegzudenken, zumindest aus den Kirchen und aus eher katholisch eingestellten Haushalten, ist die Weihnachtskrippe. Wo kommt denn die her?
Da stelle ich jetzt eine Gegenfrage. Seit wann, glaubst du, so gibt es den Krippen? Und dann frage ich dich, wo sie herkommen. Weil die sind nämlich wirklich alt, da gebe ich dir einen kleinen Hinweis.
Wirklich alt?
Ja.
Okay. 870.
Nein, das übertreibst du jetzt. Die Grippe, die erste nachweisliche Grippe, wurde 1289 aufgestellt.
Nicht so schlecht.
Und wo könnte sie aufgestellt worden sein?
Wenn du das schon so sagst, dann sicherlich in Österreich.
Nein, in Rom. Und zwar in der Basilika Santa Maria Maggiore.
Ist als Katholik jetzt auch nicht vollkommen.
Aber wir gehen jetzt noch weiter in die Geschichte zurück, das ist ja auch kein Zufall. Warum wurde sie wohl in Santa Maria Maggiore in Rom aufgestellt? Gibt es vielleicht rund um 1300 einen sehr bekannten katholischen Heiligen, eher so im Raum Umbrien, Florenz?
Ich habe nicht die leiseste Ahnung.
Franz von Assisi.
Ach so, ja, den Namen habe ich schon mal gehört.
Den kenne ich. Die klassische Grippe, die wir heute kennen, geht
auf Franz
von Assisi zurück.
Deswegen auch die Tiere dabei, ne? Der war ja ein großer Tierfan, oder?
Ja, kann man so sagen. Und wir wissen sogar das Jahr, in dem eine Grippe entstand. Und zwar im Jahr 1223 hat Franz von Assisi in einem liturgischen Spiel die Ereignisse rund um Jesu Geburt darstellen lassen, von Menschen und auch Tieren, so wie du es vorher erwähnt hast. Und der Sinn dahinter war, dass er den Menschen die Weihnachtsgeschichte besser verständlich machen kann. Diese Idee hat sich dann durchgesetzt und 1289 gab es dann die erste Krippe, wie wir sie kennen. Die besteht aus Tonfiguren, die kann man heute auch hin und wieder noch sehen in Rom. Und seit dieser Zeit gibt es Krippen und Krippen haben sich relativ schnell durchgesetzt. Und das Schöne an Krippen ist, dass jede Region ihre eigene Tradition hat. Also wir müssen jetzt nur an die schönen alpenländischen Krippen denken, an die Barockkrippen. Jede Kirche hatte dann eine Krippe. Also die Krippe, die man immer so als selbstverständlich nimmt, die ist eins der wirklich alten Elemente des traditionellen Weihnachten, wie wir es kennen.
Also Krippe schlägt den Tannenbaum um in etwa 500 Jahre.
Ja.
So habe ich das jetzt.
Ja, das ist wirklich was ganz Altes, ja.
Aber kommen wir zum Thema, warum wird Weihnachten eigentlich zu Weihnachten gefeiert, wie wir heutzutage sagen würden. Also ist es ein Zufall, dass es ausgerechnet die kälteste Zeit des Jahres ist, in der das Weihnachtsfest, das Fest des Lichts, wie man es auch nennt, hineinfällt?
Zufall ist es keins, aber ob die Motive dahinter stecken, die wir oft glauben, weil die Germanen, keine Ahnung, um diese Zeit mit Winterwende gefeiert haben, ja und nein. Dass am 25., nicht am 24., dass am 25. Dezember Christgeburt gefeiert wird, wurde im Jahr 381 beim Konzil von Konstantinopel festgelegt. Du bist natürlich auf der richtigen Spur, das ist kein Zufall. Was das Christentum immer gern gemacht hat, ist, man hat sich auf heidnische Feste, Traditionen, Erinnerungen ganz bewusst gesetzt. Das war auch deswegen wirklich egal, jetzt historisch gesehen egal, dass es der 25. Dezember ist für das Christentum, weil wir den genauen Tag sowie das genaue Jahr von Jesu Geburt gar nicht wissen. Das heißt, es hätte irgendein Tag sein können, wenn man schon einen auswählen möchte, dann hat man natürlich den genommen, mit dem man gleich ein bisschen so diese heidnischen Überreste wegfegen kann.
Nicht unvernünftig aus Sicht des Christentums. Das heißt, das ist der Grund, warum wir eben so bei der Mitwinterwende plus minus ein paar Tage feiern. Klar. Aber kommen wir doch, du hast das gerade vorher angesprochen, zur historischen Geburt von Jesus von Nazareth. Jetzt die Frage, ich bin nach Bethlehem gefahren extra vor ein paar Jahren und habe mir gedacht, ja, schaue ich mir an. Da gibt es ja die Geburtskirche und so weiter und so fort und viel Tourismus dazu. Und jetzt sagst du mir, das hätte ich mir sparen können, weil der Jesus wurde geboren in Nazareth und nicht in Bethlehem.
Ja, wobei wir jetzt natürlich einwenden müssen, das eine sind historische Wahrheiten, denen man sich annähern kann und das andere hat natürlich mit dem Glauben zu tun. Also es ist ja nicht falsch.
Wir sind kein Glaubenspodcast, wir sind hier ja ein
natürlich,
historischer Podcast.
Aber auch dieser Glaubensaspekt ist ja in die Geschichte eingebunden. Man geht davon aus, man kann es ja natürlich nicht genau sagen, dass Jesus in Nazareth geboren wurde, wo er auch aufgewachsen ist. Dass Bethlehem in die Weihnachtsgeschichte kommt, ist aber kein Zufall. Weil Bethlehem die Stadt Davids ist und man damit an diese alttestamentarische Tradition des großen Königs anschließt, weil es heißt ja...
Aus dem Geschlechte Davids.
Genau, weil es ja heißt, der Messias wird in Bethlehem kommen. Das heißt, das ist eine Vermischung, das darf man aber jetzt auch nicht irgendwie als Fake News oder als falsche Zuschreibung sehen. Man muss sich diese ganze Weihnachtsgeschichte natürlich aus dem Alten Testament heraus auch vorstellen, wiedergeben. Das Neue Testament beginnt nicht einfach so, sondern es schließt an das Alte Testament an, so wie Jesus in seinen Reden und in seinen Gleichungen immer auch an das Alte Testament hat. Das heißt, es stimmt schon. Es ist eine Mischung aus Glaube, es ist einerseits historisches Faktum und es ist in eine größere religiöse Erzählung eingebettet. Das heißt, deshalb ist ja Weihnachten als Thema und dieses ganz genau, wo wurde er geboren, wann genau war er, wo, so unglaublich schwierig zu sagen, weil das ein bisschen das Feld des Historikers verlässt und ins Theologische hinüberwandert.
Probieren wir im historischen Feld zu bleiben. Wie viel Wahrheit, historische Wahrheit, steckt in der Weihnachtsgeschichte nach Lukas?
Na, wir können ziemlich viel herauslesen. Vor allem beginnen wir mal mit dem Zeitpunkt seiner Geburt. Das lässt sich relativ auf ein paar Jahre zurückdatieren. Das heißt, wenn er in den letzten Regierungsjahren von Herodot dem Großen geboren ist, dann muss er zwischen 4 und 6 vor Christus geboren sein. Nach der römischen Volkszählung, die ja auch vorkommt, müsste er 6 bis 8 nach Christi geboren sein. Aber die wirkliche Frage, und die ist jetzt natürlich, die möchte ich jetzt wieder dir stellen, ist, und auch das Interessante dahinter, dass Jesus gelebt hat, dass es die historische Person gab, nicht nur den Sohn Gottes der Christen, ist unbestritten. Und warum? Und es geht nicht um die Evangelien jetzt.
Weil es auch nicht biblische Quellen aus dieser Zeit gibt.
Sehr gut, ich bin stolz auf dich.
Wow, die erste Frage, die ich heute geschafft habe. Ich bin fast ein bisschen stolz
auf
mich.
Genau, wir haben nicht 3 ganz bedeutende Chronisten. Heute wird
Flavius.
Josephus Flavius.
Den kenne ich sogar.
Der jüdische Chronist. Und wir haben Sueton und Tacitus, die römischen Chronisten. Und dass Nichtchristen keine Anhänger dieser neuen Lehre darüber berichten, ist der Beweis, dass es die historische Person gab. Warum sollten sie das tun? Sie hatten keinen Grund, sie mussten nichts ausschmücken, sie haben darüber berichtet. Und das sieht man wieder, wie wichtig historische Quellen auch für solche schwierigen, auch theologischen Fragen sein können.
Und wie kommt der Jesus bei denen weg?
Sehr neutral, als Tatsache. Also da gibt es jetzt keine große Überraschung.
Da gibt es einfach Jünger um sich geschaut.
Natürlich, ja, das Ganze habe ich eingebettet in den jüdischen Krieg, weil wir können auch gerne ein bisschen die Umstände seiner Geburt also wir könnten das Setting ein bisschen enger ziehen, damit man sich etwas vorstellen. Wo wird er geboren? Er wird geboren am Rande des Römischen Reichs, das heißt der Supermacht der Antike. Er wird geboren in Galiläa. Galiläa und Judäa sind die beiden Provinzen, die Länder der Kinder Israels. Seit 63 vor Christi gehören diese beiden Provinzen zum Römischen Reich. Jetzt muss man sich das so vorstellen, das ist eine drückende Fremdherrschaft, wird militärisch niedergehalten, wahnsinnig schwierig. Statthalterherrschafter sind auch nicht gerade beliebt im Land.
Endet ja auch in mehreren Katastrophen, Zerstörung des Tempels zum Beispiel.
Genau, das
oder
ist dann
auch, genau nach. Oder auch Masada, ja, also das genau. Ist ja alles.
Also das ist eigentlich, dass der Gottessohn dort zur Welt kommt, ist ja schon mal historisch hochinteressant. Das heißt, das ist so ein richtig brodelndes Gebiet. Was aber wichtig ist zu erwähnen, und das ist natürlich für die Christen ganz, ganz besonders wichtig, er wird aber nicht in ein Glaubensvakuum geboren. Es gibt das Judentum dort, es gibt sehr viele Kulte, es gibt die römischen Kulte. Das heißt, dass man sagt, das war einfach ein Angebot und weil gerade nichts da war, haben dort die zugegriffen, das war es nicht. Und das ist ja auch das Spannende. Das heißt, es ist eine Zeit, wo es eigentlich eine große Auswahl in den verschiedensten Glaubensrichtungen gab und trotzdem hat sich das Christentum durchgesetzt. Und das ist ja die eigentliche historische Sensation daran.
Jetzt gibt es ja nicht nur ein Weihnachtsfest, sondern mehrere verschiedene. Wir haben unseres am 25., also wir in katholischen Ländern aufgewachsene. Mhm. In der orthodoxen Kirche ist es ein wenig später. Woran liegt es eigentlich, dass man unterschiedliche Weihnachtsfeste feiert?
Weil die orthodoxen Christen die gregorianische Kalenderreform nicht mitgemacht haben. Das ist der Grund, warum sie 13 Tage später feiern. Und dieser Kalender wurde 1582 umgesetzt. Das haben sie einfach nicht mitgemacht und deswegen feiern sie später. Das ist eine recht einfache Erklärung. Eigentlich feiern sie immer noch nach dem julianischen Kalender, wenn man es ganz genau nimmt.
Aus ihrer Sicht feiern wir zu früh.
Genau, das ist immer eine Frage der Sichtweise.
In Italien, da gibt es die Hexe Befana. Jetzt haben wir ein Christkind oder den Weihnachtsmann, die haben die Hexe Befana. Die Geschenke bringt. Wie kommt es zu einer Hexe, ausgerechnet zu Weihnachten, die Geschenke bringt?
Das kann ich nicht sagen, das ist eine herrliche Geschichte. Da kann man jetzt nur einzelne Teile zusammenfügen. Die Hexe Befana bringt in der Nacht von 5. auf 6. Jänner den Kindern Geschenke. Das ist insofern interessant, weil die Hexe Befana in dem katholischen Land, auch der Sitz des Papstes ist, die Geschenke bringt. Und die Geschichte dahinter ist auch interessant. Also wir haben nur so einige Hinweise. Laut Überlieferung, und wir sind natürlich jetzt sehr in der Volkszeit, laut Überlieferung hat die Hexe Befana von Hirten, jetzt frage ich mich, welche Hirten, italienische Hirten oder die damaligen Hirten in der Krippe, erfahren, dass das Jesukind geboren ist. Ja. Sie wollte dem Stern von Bethlehem folgen, kam aber zu spät und verpasste das Jesukind. Dann reißt die Erzählung ab, das heißt, sie wissen nicht, was hat die Hexe in der Zwischenzeit gemacht. Und plötzlich taucht sie als Gabenbringerin auf, die den Kindern Geschenke bringt. Das heißt, es ist so eine herzige Geschichte, die mittendrin aufhört. Man kann sie nicht nur erklären, aber sie ist einfach da. Die Hexe Befana bringt heute noch Geschenke.
Wenn die Geschenke passen, ist okay.
Ein bisschen unangenehm wird es dann in den 1920er Jahren, weil die Faschisten entdecken nämlich die Hexe Befana.
Oh, Mussolini.
Genau. Und Mussolini nimmt sich dann der Hexe Befana an und dann gibt es eine Befana Faschista, auch besonders interessant. Und in der Zeit der Faschisten gab es Wohltätigkeitsveranstaltungen, wo eine Hexe, eine faschistische Hexe, den Kindern Geschenke übergeben hat. Das hat sich dann fortgesetzt nach dem Zweiten Weltkrieg, also ohne Faschisten dann natürlich, aber so quasi die Hexe als Gabenbringerin haben die Italiener heute noch.
Also jetzt haben wir eine Menge Geschichten über Weihnachten in den verschiedenen Zeiten gehört, beginnend vom Franz von Assisi bis hinauf zur Jetztzeit, bis zum Coca-Cola-Mann. Was ist eigentlich die Quintessenz von Weihnachten? Was ist Weihnachten aus deiner Sicht?
Wir müssen jetzt unterscheiden zwischen dem Weihnachten der Christen und zwischen Weihnachten, wie wir es kennen als Fest. Für die Christen ist die Definition ganz klar, Weihnachten ist die Geburt des Gottessohnes, Punkt. Damit kann man das wirklich auf den Punkt bringen. Der Rest von Weihnachten, alles, was wir rundherum sehen, die Weihnachtsmärkte, die Erwartungen, der Christbaum, der in der heutigen guten Stube im Wohnzimmer steht.
Das 14. Monatsgehalt.
Zum Beispiel, ja. Wobei das ist mir jetzt ein bisschen zu unromantisch. Also alles, was wir damit in Verbindung bringen, würde ich sagen, Weihnachten ist mittlerweile ein Gefühl geworden. Weihnachten ist ein Gefühl, das bedient werden will, das wo man die verschiedensten Facetten drinnen hat, an alten Erzählungen, an nicht so alten Erzählungen. Geschenke spielen natürlich ein riesiges Thema, der Kommerz kam auch noch rein. Das heißt, Weihnachten ist heute etwas, was jede Generation aufs Neue für sich erfindet, weil wir feiern heute Weihnachten anders als vor 100 Jahren und in 100 Jahren werden sie Menschen anders feiern. Und es ist etwas, was natürlich immer auch regional gefärbt ist. Wer kommt wo, wer ist der Gabenbringer? Aber im Endeffekt, ich glaube, eine Definition, auf die sich alle einigen können, ist, Weihnachten ist ein Gefühl.
Wie stehst du eigentlich dazu, dass man in vielen Ländern bereits das Wort Weihnachten versucht zu ersetzen, in den USA zum Beispiel durch Seasonal Greetings statt Happy Christmas? Ist das normal, wenn ein Fest so groß wird, dass es einfach dann neutralisiert wird und nicht mehr für das Christentum steht? Oder ist das bedenklich?
Naja, ich glaube, dass schon immer mehr Menschen, die keine Christen sind, sehr viel damit anfangen können. Eben Weihnachten ist ein Gefühl. Ich persönlich finde es ein bisschen langweilig, weil damit der Wesenskern ausgehöhlt wird. Ich meine, das kann jeder halten, wie er will. Aber wenn es dann, je mehr ich das Ganze entkerne, desto weniger bleibt ja über. Und deshalb, also ich bin kein großer Fan davon, ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Also Seasons Greetings heißt was genau? Die Jahreszeiten grüßen, diese
Jahreszeiten grüßen. Ja, ich habe es auch nicht kapiert.
Also für mich ist es zu oberflächlich. Und ich persönlich setze mich eher auch bei anderen Religionen mit den Hintergründen von religiösen Festen auseinander und möchte was erfahren, als dass ich so eine banale Blase irgendwo höre. Aber das ist ganz persönlich.
Na, in diesem Sinn, frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten, Rüdiger.